Darf ich Ayat im Koran so für mich alleine interpretieren? Ja, absolut. Manche Menschen haben so einzigartige Lebensläufe, dass wenn sie mit dem Koran dann in Verbindung treten, der Ayat auf eine ganz andere Art und Weise mit ihnen sprechen. Und dann holen sie auch Lektionen daraus, die ein anderer Gelehrter es nicht schaffen kann. Wenn du die menschliche Psyche studierst und dann liest dann, wie Allah über den Menschen redet, über die Nafs im Koran redet, denkst du, Subhanallah, das stimmt wirklich. Aber das wirst du erst wissen, wenn du dich selber mal hingesetzt hast und du hast dich einfach über menschliche Psychologie befasst. Wenn du dir die gesamte Geschichte Yusufs anschaust, vom Anfang, wo er in den Brunnen geworfen wurde, bis am Ende, wo er seine Familie herholt und dann auch wieder mit seinem Vater vereint, ist das, diese gesamte Geschichte, einfach zusammengefasst, innamal usri yusra, mit Erschwernis kommt Erleichterung. Wenn jemand in seinem Leben nie erlebt hat, wie es ist, wirklich in einer echten, schlimmen Tyrannei zu leben. Sie werden die Strenge ihrer Eltern wie eine Tyrannei wahrnehmen. Sie werden ihren Vater und ihre Mutter wie Pharao wahrnehmen. Sie werden sich bestärkt fühlen in Surat Yusuf und werden sich denken, ich bin Yusuf. Und in Wirklichkeit sind sie die Brüder von Yusuf.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Also, ich wollte diese Woche oder ab dieser Woche eine bestimmte Serie starten, die für die nächsten Wochen fortbestehen wird. Und ich wollte das anhand von einer bestimmten Geschichte machen und gleichzeitig Themen einbauen, die ich sowieso für den Vortrag mit einbauen wollte, aber eben anhand dieser Geschichte. Und das ist die Geschichte von Yusuf a.s. Das ist eine der schönsten Geschichten im Koran. Und Geschichten im Koran nehmen einen sehr wichtigen Stellenwert an. Fast ein Viertel des Korans besteht aus erzählerischen Elementen, 25% circa. Und da wir als Muslime ja glauben, dass der Koran und das, was der Prophet in der Sunna mitgegeben hat, das letzte Wort oder die letzte Offenbarung ist, die Allah uns mitgegeben hat für die gesamte Menschheit, dann sollten wir ein großes Augenmerk darauf legen, warum 25% des gesamten Korans aus Geschichten besteht. Und wenn sie es tun, wie sollten wir sie lesen, damit wir den maximalen Benefit quasi herausholen? Und deswegen wird es heute auch ein bisschen technisch. Und wir werden, deswegen bin ich auch froh, dass diejenigen, die hier sind, einen Stift und einen Block zur Hand genommen haben. Weil das soll etwas sein, das euch dann für die nächsten Wochen begleitet. Und wer Handys mitgenommen hat, Pech gehabt, dann hörst du mir lieber zu. Aber lieber schreiben. Und das ist das, was besser wäre. Und wir stellen uns konkret zwei Fragen heute. Zwei Fragen, die wir uns die wir gemeinsam durchgehen werden. Warum? Nummer eins, warum sind Geschichten allgemein für Menschen so interessant? Warum hat das so einen großen Einfluss auf Menschen? Und Nummer zwei, wie lese ich Geschichten aus dem Koran, damit ich das meiste rauskriege? Fangen wir also mit dem ersten Punkt an. Warum sind Geschichten allgemein für Menschen so interessant? Und es gibt dafür vier Gründe, würde ich behaupten. Grund Nummer eins, um Sinn und Ordnung auf der Welt zu kriegen. Okay? Also, wir als Muslime, wir haben den Glauben an der Fitra, dass ein Teil von uns von Geburt an in uns verankert ist und einen bestimmten Sinn sucht. Und das größte Gefühl, das wir haben, ist, dass die Art und Weise, wie wir unser Leben hat, braucht unbedingt einen Sinn. Und jeder weiß irgendwo, dass dieses Leben kein Zufall rein praktisch von Tag zu Tag sein kann. Und wenn man so leben würde, würde das es unerträglich machen. Und selbst Menschen, die so komplett nihilistisch sind, die meinen, das Leben hat überhaupt gar keinen Sinn, es gibt keinen direkten Grund, warum wir auf dieser Welt sind, selbst sie werden dann in der nächsten Sekunde sagen, wir können so nicht leben und wir müssen dem Leben dann einen Sinn geben. Also dieses Prinzip von Sinnlosigkeit, dass es alleine so dasteht, das kann gar nicht funktionieren. Und diejenigen, spannend ist auch, dass diejenigen, die das behaupten, für sie ist meistens auch das Leben nicht genug. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Menschen, die so eine komplette nihilistische Einstellung haben, wo sie sagen, das Leben hat wirklich keinen Sinn und ich werde es genauso behandeln, die tendieren dazu auch wirklich eine traurige Existenz zu haben. Und deswegen sagen dann die meisten, ja, das ist dann irgendwie nicht genug und dann muss ich mir quasi etwas anderes hernehmen. Und viele sogar, je länger sie durchs Leben gehen, desto mehr merken sie, dass dieses Prinzip von Sinnlosigkeit auch nicht passt mit der Lebenserfahrung, die sie haben. Je mehr sie vom Leben sehen, je mehr sie vom Leben erfahren, desto mehr merken sie, dieses Framework, an dem das ich mir zurechtgelegt habe, es passt nicht. Nicht nur, weil es unzufrieden, nicht nur, weil es sie unzufrieden macht, sondern weil die Art, wie ich über die Welt nachdenke, über Gerechtigkeit, über Menschen, über Gesellschaften, passt nicht. Und subhanallah, dann kommen sie wieder zurück auf das Thema Religion oder auf das Thema Islam, lesen sich dann in den Islam rein und werden dann Muslime. Subhanallah. Andere aber ziehen es komplett extrem durch. Sie schaufeln sich quasi dieses Loch rein und sagen, nee, hundertprozentig nicht. Alles, was wir haben an Ideologien oder Religion oder was auch immer, ist nur menschengemacht und ist nur für die Kontrolle da zuständig. Das sind dann die Leute, von denen ich gesprochen habe, die, und ich habe solche Leute kennengelernt, sie sind, natürlich, man kann nie pauschalisieren, aber sehr oft sind sie, haben sie eine sehr mürbe Atmosphäre um sich herum, sondern nur so mürbe Aura. So. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn jemand, egal ob sie jetzt Muslime sind oder nicht, nach dem Sinn des Lebens fragen, okay, dann sagen wir als Muslime in einem Wort, der Sinn des Lebens, also wer auch bei dem Vortrag nicht dabei war, der Vortrag ist online, der kann sich das dann natürlich komplett anschauen. Wir sagen dann, der Sinn des Lebens ist Allah, richtig? Andere sagen dann, nein, der Sinn des Lebens ist Liebe, zum Beispiel in einem Wort. Aber beides sind Antworten, aber das war es auch schon. Sie sind so rein intellektuelle Antworten, die mir nichts Praktisches vermitteln. Okay? Das ist so, als ob du einen Installateur fragst, ja, schau, weißt du, wie ich die Küche installiere bei mir? Und er holt dann so einen Werkzeugkoffer raus und sagt, ja, mit dem Werkzeugkoffer. Und mehr sagt er nicht. Okay, und weiter? Wie baue ich die Küche auf? Wie sollte ich das benutzen? Wie, auf was sollte ich achten? Auf welche Fehler sollte ich dann achten, dass ich nicht das Ding komplett falsch mache? Wie sollten die Rohre verlegt werden? All das braucht dann eine Anleitung. Und genauso ist es mit diesen beiden Antworten. Wenn du sagst, der Sinn des Lebens ist Liebe oder der Sinn des Lebens ist Allah, dann brauchst du eine weitere Anleitung dafür, was das genau in meinem Leben bedeutet. Was bedeutet es, dass Allah der Sinn in meinem Leben ist? Was bedeutet es dann, mit Gefühlen umzugehen, mit meinen negativen Gefühlen, mit meinen positiven Gefühlen, mit Verlust, mit Angst? Wie gehe ich mit meiner Karriere um, meinem Geld, meinen Kindern, alles, was mich da beschäftigt? Wenn Liebe der Sinn des Lebens ist, okay, wie lebe ich Liebe? Wie sieht das konkret aus? Gib mir eine Anleitung, gib mir etwas, woran ich mich dann orientieren kann. Und genau da kommen Geschichten ins Spiel. Weil was sind Geschichten außer Anleitungen für das Leben? Denkt einfach an jeden einzelnen Disney-Film, den ihr je gesehen habt als Kinder. Sie alle haben irgendwelche verschiedenen Lektionen mit sich gebracht, damit Kinder eine bestimmte Vorstellung haben, wie die Welt aussieht und wie sie damit umgehen, richtig? Oder zum Beispiel an die Geschichte vom Hirtenjungen und dem Wolf. Er sagt einmal, hey, der Wolf kommt und möchte die Schafe fressen und er ist ein Lügner und er lacht darüber. Dann beim zweiten Mal lügt er die Dorfbewohner nochmal an und dann lacht er nochmal drüber. Beim dritten Mal kommt der Wolf wirklich, reißt die Schafe und dann, wo er wieder schreit, sagen die Leute was? Ah, du bist ein Lügner. Was wird dann also vermittelt als Anleitung fürs Leben? Jemand, der lügt, allgemein, der bekommt irgendwann ein schlechtes Ende. So hat man einfach eine Anleitung fürs Leben gegeben, nur durch eine Geschichte. Und dasselbe tun Menschen zum Beispiel auch heute immer noch mit der Odyssee. Also heute zum Beispiel läuft jetzt der Film in der Odyssee. Jetzt gibt es viele Leute, die online wieder über den Einfluss der Geschichte, über die Jahrtausende, wie der Einfluss dieser Geschichte über Jahrtausende über die Menschen gewesen ist. Da haben die Stoiker oder griechische Philosophen darüber philosophiert, wie Odysseus jemand ist, der ist der Prototyp des weisen Menschen, der mit sich selbst kämpft, der so das Prinzip von Selbstbeherrschung mitgibt oder auch Vernunft und so innere Stärke aufweist und auch sich gegen Verlockungen behauptet. Das sind alles so Geschichten, die erzählt werden, damit eben Weltanschauungen und Prinzipien vermittelt werden. Dasselbe aber als Muslime machen wir, aber mit was? Der Geschichte von Yusuf a.s. beispielsweise oder die Geschichten im Koran allgemein. Das ist mal der erste Grund, warum man Geschichten erzählt, nämlich um einen Sinn aus der Welt zu machen. Du erzählst Geschichten, damit du den Sinn dieser Welt und auch Ordnung in eine Weltanschauung reinbringst. Der zweite Grund ist Selbsterkenntnis und Identitätsbildung. Und dieser Grund hängt auch sehr stark mit den ersten zusammen. Denkt einfach an alle Menschen, die heute Vorbilder und Elite sind. Die reichen Schauspieler, die Entertainer, die Unternehmer, die Politiker, die Influencer. Sie werden auch oft zu diesen Talkshows und den Podcasts und den Interviews eingeladen. Und die Leute gehen schon so hin zu denen und fragen sich, boah, ich sollte hingehen und etwas über ihre Geschichte erfahren, weil vielleicht erfahre ich etwas, das mir ja irgendwo hilft. Weil diese Leute, die haben ja genau den Erfolg, den ich mir eigentlich wünsche. Lieber Stift und Papier holen und schon schön mithören. Richtig? Und das ist die Hauptfrage. Was ist ihre Geschichte? Und deshalb sind auch Autobiografien so begehrt. Erst vor kurzem haben wir jetzt noch den Film mit Michael Jackson gehabt. Der ist jetzt rausgekommen. Und vor diesem Film hatte der Typ ja wahrscheinlich noch 100 andere Dokus gehabt, die irgendwo auf Netflix oder sonst wo liefen. Über Jahre. Und er ist nicht der Einzige. Es gehört schon fast zu einem etablierten Deal bei Promis, dass sie irgendwo irgendein Buch rausbringen. Deswegen gibt es irgendeinen Elon Musk, der hat auch irgendein Buch. Dann die ganzen Deutschrapper haben alle ein Buch rausgebracht. Aber nicht unbedingt, weil sie sich denken, ach, ich muss jetzt voll meine Geschichte, meine Lebensgeschichte erzählen. Sondern weil sie sich denken, ja, da gibt es noch mehr Geld drin, weil die Leute wollen aus irgendeinem Grund wissen, was ich erlebt habe. Und dann liest du das Buch und dann denkst du, wow, schau, was er erlebt hat. Und die Hälfte davon ist kompletter Absturz. Da, schau, das ist mir passiert und das ist mir passiert. Aber sogar im Absturz schaffen sie Inspiration, weil sie sich denken, wie kommst du aus diesem Absturz raus? Die Ironie ist, die meisten von denen sind nicht aus diesem Loch rausgegangen. Die haben einfach nur mehr Geld gekriegt. Also sind sie im selben Loch, aber sie haben einfach mehr Geld. Also können sie noch tiefer reingehen quasi. Allahu a'lam. Also wer die Doku von Haftbefehl gesehen hat, weiß, was ich meine. Das Interessante ist also, die Leute hören die Geschichten von anderen Menschen. Warum? Damit sie ihre eigene Geschichte ändern können. Deswegen der Punkt dieser Punkt von Selbstidentität und Selbstkonstruktion. Und es gibt ein Prinzip, das von Paul Ricoeur kommt, ein französischer Philosoph. Und er hat dieses interessante Prinzip von der narrativen Identität konzipiert. Okay? Und das ist die Fähigkeit des Menschen, die ständigen Veränderungen, die in ihm physisch als auch geistig passieren, in Harmonie zu bringen. Dass sie gemeinsam in einem Einklang bleiben. Ist es nicht interessant, dass jeder von uns sich über die Jahre eigentlich extrem verändert hat? Sowohl körperlich als auch geistig, richtig? Und man sagt trotzdem, die Person von ich bin die nicht dieselbe Person wie vor 10, 20 Jahren, aber ich bin dieselbe Person heute. Macht das Sinn? Ist ein bisschen widersprüchlich, richtig? Also du bist nicht dieselbe Person wie früher, aber immer noch bist du dieselbe Person, die jetzt dann da angekommen ist. Verstehst du den Widerspruch, den ich meine? Hier? Und Paul Ricoeur hat gesagt, der Mensch, also wie er diesen Widerspruch auflädt, ist, der Mensch ist an sich jemand, der sich selber als eine zusammenhängende Geschichte versteht. Das bedeutet, er baut sich selbst auf und baut sich selbst ab gleichzeitig. Ja? Indem du dein eigenes Leben mit einem Anfang und einer Mitte und einem offenen Ende konzipierst, so kann der Mensch die verschiedenen Stationen seines Lebens besser verstehen und auch besser reflektieren und auch sinnvoll jemand anderen mitgeben. Also denk mal wirklich drüber nach. Wenn ihr jemanden kennenlernt und ihr möchtet wirklich, dass jemand euch versteht, zählt ihr euer Leben auf wie so in einem Lebenslauf. Hier bin ich zur Schule gegangen, hier ist das und das, hier bitteschön. Nein. Er sagt, schau, als Kind ist mir das passiert und dann in meiner Jugend ist das passiert und dann wegen dem habe ich, denke ich so, ich glaube so, ich handle so, ich bin so. Es klingt wie eine Story, die du erzählst, von Anfang bis Ende. Und das ist das, was Paul Ricoeur dann in drei Phasen aufgebaut, wie dieser Prozess passiert. Dieses Prozess von selber seine Identität in einer Form von Geschichte zu erzählen. Der erste Schritt ist es, du stehst da, und du machst deine Erfahrungen. Du hast eine bestimmte eine Weltanschauung und einen bestimmten Sinn, den du deinem Leben gibst. Okay? Du hast eine bestimmte Ordnung, wie dein Leben gerade ist. Und du machst deine Erfahrung. Jetzt reflektierst du über diese Dinge, die dir passieren, über deine Erfahrungen, deine Alltagserfahrungen, über die Ordnung, die du dir hergerichtet hast. Und du baust sie in eine Geschichte um. Das ist das, was sie gerade gesagt haben. Du erlebst jeden Tag etwas und sagst, ah, diese Dinge, das sind so die Stories in meinem Leben. Okay? Und danach, nachdem du quasi die Geschichte aufgebaut hast, ziehst du neue Lehren daraus und baust sie wieder in dein Handeln rein. Und nachdem du quasi die Lektion aus deinem Handeln rausgeholt hast, bist du wieder auf Punkt 1. Und du gehst wieder durch deinen Alltag und gehst wieder, machst deine Erfahrungen. Okay? Also du hast deine Erfahrungen in deinem Leben, du hast eine bestimmte Ordnung, eine bestimmte Weltanschauung, die du daraus gemacht hast. Du machst aus diesen Erfahrungen eine Geschichte. Diese Geschichte bringt dir etwas bei. Das, was du beigebracht hast, dann beeinflusst dein Handeln. Und dein Handeln sorgt dann dafür, wieder dafür, dass du wieder Erfahrungen machst. Und das ist so ein ständiger Kreis, der geht. Und der läuft über Jahre hinweg. Und wie nennen wir das dann heute? Wir nennen das, das Leben hat mich gelehrt, sagen dann die Leute richtig. Sie sagen dann, als ob das Leben so da sitzt und sagt, ja, das musst du machen und jenes musst du machen. Wir sagen natürlich als Muslime, Allah hat mich gelehrt. Allah ist derjenige, der mir diese Erfahrungen gebracht hat. Allah ist derjenige, der mir die Menschen gebracht hat, die Umstände in meinem Leben, die letzten Endes dafür gesorgt haben, dass ich dann dafür darüber reflektiere und mein Handeln ändere. Richtig? Deswegen haben wir auch in unseren letzten Vorträgen gesagt, eine Fitna, ein Test von Allah, kann auch eine Rahma sein. Kann auch etwas sein, das gut für dich ist, weil du hast dann diese Geschichte, die du dir selbst erzählst über dein Leben, die hast du neu evaluiert, damit du ein besseres Handeln hast, damit du richtiger handelst. Und deswegen sind Geschichten auch, wenn du darüber nachdenkst, so ein extremer Lifehack. Allgemein. Weil wenn du die Geschichten von anderen hörst, kriegst du einen Zugriff auf Lebenserfahrungen von jemandem, dessen Ergebnisse oder dessen Leben oder Einstellung oder sonstiges du unbedingt gerne haben möchtest. Und du hörst die Geschichte und dann kannst du das dann so direkt bei dir einbauen in diesen zweiten Punkt und sagen, okay, was kann ich mir eigentlich daraus mitnehmen aus dieser Geschichte? Und selbst wenn du über diese Geschichten nachdenkst, jede Geschichte jetzt, zwingt es dich dazu, über dich selber nachzudenken, über die Story, die du dir schon dein eigenes Leben erzählt hast. Und selbst wenn du am Ende sagst, okay, von der Geschichte habe ich eigentlich gar nichts, kann ich nichts mitnehmen, wurdest du trotzdem dazu gezwungen, dich in ihre Situation hineinzuversetzen und schauen, okay, macht aber meine Weltanschauung Sinn, machen die Schlussfolgerungen, über die ich nachgedacht habe, Sinn, die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, macht das Sinn? Und dann wenigstens, wenn du sagst, nein, es bleibt, wie es ist, wenn dich jemand fragt, kannst du sagen, ja, ich lebe nicht so. Warum? Aus diesem und jenem Grund. Weil du hast darüber reflektiert. Und selbst das ist dann wieder auch ein neuer Prozess, wie du deine Geschichte erzählst, nicht? Ist auch ironisch. Selbst wenn du von jemandem die Geschichte nicht entgegennimmst, du hast ein bisschen deine eigene Lebensgeschichte, erzählst du jetzt anders und denkst darüber ein bisschen anders. Und deswegen ist es auch wie so eine Art mentale Sandkiste. Stories hören, Geschichten hören, ist wie so eine mentale Sandkiste. Du versetzt dich die ganze Zeit in die Stories von jemand anderen hinein, damit du so schauen kannst, ob das, was die Leute glauben, denken, tun, hören, ob das für mein Leben Sinn macht. Deswegen gibt es auch Leute, die wirklich da sitzen und sagen, boah, One Piece und Naruto und diese ganzen anderen Stories, die haben mein Leben geprägt. Plötzlich machen dann solche Sätze Sinn. Warum? Weil es geht nicht darum, dass du, keine Ahnung, deine Hand 20 Meter irgendwo nach vorne reinschieben kannst oder dass du irgendwelche Jutsus verwenden kannst oder sonstiges. Darum geht es hier gar nicht. Es geht darum, wie die Lebensgeschichte oder die Stories von diesen Charakteren, diesen fiktiven Charakteren, auf mich einwirkt und wie ich dann darüber über bestimmte Sachen in meinem Leben reflektiere. Und so entstehen ja auch Vorbilder, richtig? Also Vorbilder, das, was Vorbilder überhaupt ja verankert und so zu Vorbildern macht, ist die Tatsache, dass ihre Geschichten dich inspirieren. Und das können auch deswegen auch fiktive Figuren sein. Und meiner Meinung nach führt das auch ein bisschen zu Identitätsstörungen. Weil was ist, wenn du so tief verankert bist in einer fiktiven Figur, dass du anfängst, dich zu kleiden wie sie, zu denken wie sie, zu reden wie sie? Richtig? Manche Menschen sind so drinnen, dass sie schon einen Teil von sich selbst abgeben. Deswegen Geschichten hören kann sowohl ein Vorteil und ein Nachteil sein. Und das hängt zusammen, wie gesagt, von diesen Identitätsstörungen, bis ich schaue auf Instagram die Geschichten von diesen ganzen erfolgreichen Menschen, Frauen und Männer an etc. Und weil ich ja eigentlich irgendwo in mir dasselbe haben möchte, habe ich so ein bisschen so ein mangelndes Selbstwertgefühl. Also versuche ich irgendwo zu sein wie diese Leute, damit ich dieselben Ergebnisse kriege. Es ist ein sehr, sehr feiner Unterschied zwischen Inspiration nehmen und komplett sich selbst beiseite schieben. Und dann Nummer 3, oftmals geht es nicht wirklich unbedingt darum, dass man jetzt irgendwie reflektiert oder so. Oftmals geht es einfach nur um Unterhaltung. Ja. Aber es geht einfach nur, ich will eine Geschichte sehen, einfach weil es mir Spaß macht. Also keiner schaut Serienkiller-Dokus auf Netflix und isst so wirklich so das Popcorn und schaut diese True Crime Podcast, wie der eine Typ das und jenes gemacht hat, weil sie sich denken, ich möchte ja nicht ein Serienkiller sein oder sowas. Oder ich möchte mich in diesen Typen hineinversetzen oder so. Also meine Schwestern, meine Mutter und meine Ehefrau, die lieben diese Serienkiller-Dokus und True Crime Sachen. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendeiner von denen plant, Serienkiller zu werden, hoffe ich. Dasselbe gilt auch für Dinge wie Trash-TV. So mitten im Leben oder sowas. Da sitzen dann die Leute, nicht weil sie sich denken, weil sie sehen diese gescheiterten Existenzen und denken sich nicht, boah, ich möchte jetzt irgendwie was von denen lernen oder so. Und diese auch teilweise erfundenen Geschichten, sie schauen diese Fälle, damit sie sich denken, boah, ja, eigentlich so schlechtes Leben führe ich nun auch wieder nicht. Ja, so komplett lost bin ich nicht. Also das ist ironisch. Die schauen das, damit sie ein bisschen so gut über sich selbst fühlen. Aber wenn also mein Leben ist nicht komplett außer Kontrolle geraten, schau, wie der jetzt sein Leben lebt. Ja? Und es gibt auch einen gewissen Reiz, am Leben von jemand anderem ein bisschen mitzufiebern, richtig? Und ich würde behaupten, dass es teilweise wirklich in sehr ungesunde Verhaltensweisen führen kann. Dass jemand da sitzt und mit seinem Leben eigentlich nicht so ganz zufrieden ist, und dann den Fernseher einschaltet und dann mit diesen Figuren schon so richtig mitfiebert, so sie richtig fühlt, sagt und schon mit dem Fernseher redet, so hey, wie kannst du das machen? Ah, und das, oh, schau, wie er das macht. Boah, ich wusste, dass er schafft. Ich fühle diesen Charakter. Ich bin voll wie er, ich bin voll wie sie. Und dann gehen sie schlafen und sie haben irgendwo paradoxerweise das Gefühl, sie haben mit etwas erreicht. Weil sie ja schon was, ich bin schon wie mein Kumpel. So, oder meine Bestie, mit der ich da jetzt alles durchgestanden bin, richtig? Und dann, aber ich würde sagen, Zeit und Energie ist sehr limitiert. Du hast nicht endlos davon. Und wenn du das dann in dieses Mitfiebern reingibst, verlierst du die Energie und die Motivation, die du brauchst, um dein eigenes Leben richtig aufzubauen. Das heißt, du hast einen verhassten Job, du kannst deinen Job gar nicht leiden, du gehst dahin und du sitzt mit der Hoffnung, am Abend schaue ich meine Serie. Weil das ist das, was mir quasi diesen Erfolgsmoment geben wird. Das ist so ähnlich, wie wenn Leute sagen, sie haben diese großen, ich habe das sicher erlebt, Leute haben so ihre großen Hoffnungen, ihre Pläne, was sie machen werden, nächste Woche, nächsten Monat und über das nächste Jahr werde ich mir diesen Businessplan machen und in 6 Monaten habe ich das. Und dann sitzen sie so da auf ihrer Couch am Abend und stellen sie sich so dieses neue Leben vor. Yacht. Irgendwo, überall reisen, überall Sonne, niemals werde ich den ekligen Winter in Wien erleben oder sonstiges. Ja, das hat sich gut angefühlt. Und dann gehen sie schlafen, aber sie haben nicht mal einen Schritt von diesem Businessplan umgesetzt. Wieso? Weil dieses Fantasieren bereits für sie genug war. Es gibt sogar ein psychologisches Phänomen dafür. Ich würde behaupten, etwas Ähnliches passiert, wenn man die ganze Zeit damit beschäftigt ist, mit Charakteren und die Stories von Charakteren die ganze Zeit damit beschäftigt zu sein. Dass man ihre Erfolge als meine Erfolge hernimmt. Plötzlich ist dein Lebensweg, was Charakter A, B, C oder D macht. Deswegen, wenn irgendwer von euch so motiviert war als Kind, Dragon Ball oder Anime zu schauen und das hat er oder sie voll motiviert und Lektionen fürs Leben gegeben, ich habe grundsätzlich ja nichts dagegen, aber inshallah werden wir alle erwachsen, ja? Und wir nehmen die Motivationen und die Lektionen, die Naruto und Goku uns gegeben haben, und wir schmeißen nicht unser Leben in diese Charaktere weg und nehmen das mit, was sie uns beigebracht haben und landen auch im echten Leben. Ja, wenn wir trainieren, dann trainieren wir wirklich wie Goku. Wir schauen nicht Goku zu, wie er trainiert. Ja? Es ist auch ein bisschen traurig, weil wenn man so sehr sich hineinversetzt in diese Figuren, dann zeigt es ja auch ein bisschen an, dass man unzufrieden ist mit seinem eigenen Leben. Man sitzt so sehr, man wacht in der Früh auf und schaut in den Spiegel und denkt sich, die Person, die ich in den Spiegel sehe, ich hasse sie eigentlich. Ich mag sie gar nicht. Ich möchte eigentlich wie diese andere Person sein. Es ist wie eine eigene Art von Schummeln. Du schummelst dich in Erfolg rein. Du schummelst dich in eine Identität, in ein Leben ein, das du eigentlich gar nicht bist. Und weil du so einen Ekel vor dir selber hast im Spiegel, dass du sagst, ich will das gar nicht sehen. Und dann deswegen werfen sich auch die Leute wirklich so richtig in Fandoms rein. Dann hast du eigene Begriffe wie Otakus, was Anime betrifft, so richtige seltsame Subkulturen, wo Leute wirklich das leben und zu sagen, schau, warum willst du nicht aus dieser Rolle rausgehen und deine eigene Geschichte machen, ist, weil sie ihre Hoffnung auf ihre eigene Geschichte aufgegeben haben. diese Version von mir, die soll sterben, ich will sie nicht einmal anfassen. Was recht traurig ist eigentlich. Und Nummer 4, und das ist eigentlich für uns als Muslime das Relevanteste und das Gefährlichste, das ist, um Narrative aus einer Geschichte rauszuholen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, Narrativ. Und stellt euch Narrative vor, wie eine Mini-Regel, die ihr aus einer Geschichte holt. Wenn wir zum Beispiel wieder das Beispiel holen mit dem Jungen und dem Wolf. Okay? Die Geschichte, die kennen wir von A bis Z. Was ist jetzt die Lektion oder das Narrativ, das wir aus der Geschichte holen? Leute, die lügen, deren Ende ist schlecht. Das ist ein Narrativ, allgemein. Das ist das, was man Narrativ nennt. Oder, und das sind dann, und diese Sätze auch, diese Floskeln zum Beispiel, aus diesen Geschichten kommen auch so Sprüche raus, die man kennt. Zum Beispiel, Lügner haben kurze Beine, richtig? Oder Lügner oder Lüger, Lügen haben kurze Beine. Das sind dann wirklich Sätze, die verankern teilweise Identitäten, richtig? Manche Menschen leben komplett danach. Für mich zum Beispiel, ein Narrativ, von dem ich persönlich überzeugt bin, und es macht einen sehr großen Aspekt meiner Persönlichkeit aus, ist, wer Fehler in seinem Leben nicht zugibt, ist jemand für mich, der sehr unwahrscheinlich viel Verantwortung in seinem Leben trägt. Der möchte nicht gerne viel Verantwortung tragen. Und es sind auch oftmals Menschen, die dazu tendieren, egoistisch zu sein oder Lügner zu sein. Und es sind Menschen, mit denen ich mich absolut nicht so wirklich assoziieren kann. Also wenn ich da sitze und ich merke, jemand vor mir hat Fehler gemacht oder sonstiges und will es partout nicht zugeben, auf gar keinen Fall, jeder ist schuld außer ich. Das sind wie Vampire, wir schauen in den Spiegel, sehen alle anderen außer sich selber. Ich mag mich nicht mit solchen Menschen assoziieren. Und wenn jemand das macht, ich denke mir nicht, dass sie gute Menschen sind. Und ich denke mir nicht, ich muss mich mit denen assoziieren, solange sie keine Familie oder Freunde sind oder es gibt irgendeinen guten Grund, warum ich jetzt mit denen jetzt unbedingt umgehen muss, richtig? Kann das pauschalisierend sein? Gut möglich. Vielleicht gibt es jemanden, der so ist und dann vielleicht im Nachhinein, wenn man vielleicht ehrlich mit denen ist oder sonstiges, dann ändert sie sich komplett. Wir alle Menschen sind nicht perfekt, richtig? Aber wir können auch nicht so komplett ehrlich mit jedem, so wir akzeptieren jeden in jeder Sekunde, in jeder Art und Weise, richtig? Es erinnert mich an ein Video, wo jemand sagt, ja, Stereotype sind nicht gut. Stereotypen, also so Stereotype von Menschen zu machen, ist nicht gut. Und dann hat er ihm gesagt, ja, warum gehst du dann nicht irgendwo in einem Ghetto, irgendwo in Brasilien oder irgendwo in Marokko, keine Ahnung, irgendwo, in einer dunklen Seitenstraße, alleine da durch, ha? So um 12 Uhr Mitternacht. Würdest du das machen? Er so, nein, ja, warum nicht? Aber jetzt bist du Vorurteil, jetzt ist dein Vorurteil, ha? Machst du Stereotype, dass in diesen Nachbarschaften da, wo diese ganzen Leute sind, dass sie dich ausrauben? So, nein, jetzt gehe ich wirklich hin. Niemand lebt so. Jeder von uns, deswegen ist auch wieder diese Sache, die Geschichte. Die Geschichte ist einer der wichtigsten Sachen, wie wir Sinn und Ordnung in unserem Leben schaffen. Und dazu gehört irgendwo ein bisschen, dass man stereotypisiert oder dass man Narrative in seinem Kopf hat, die irgendwo auch einen Ursprung haben, richtig? Das Knifflige ist es ja, dass du Narrative in deinem Leben schaffst, nach denen du lebst, die ja berechtigt sind. Das ist ja eigentlich die Herausforderung. Ein praktisches Beispiel, wie sich das zum Beispiel live abspielt, jetzt nicht mehr so, nicht aus in Aspekt von Identität. Du siehst irgendwo an einer Kreuzung, ist jetzt ein Unfall passiert, okay? Die Omi, die genau gegenüber wohnt, hat jetzt den vierten Unfall in 3 Monaten erlebt. Das ist jetzt der vierte Unfall, den sie sehen. Okay? Und immer war irgendwer Junges involviert, richtig? Die am Steuer sitzen. So, und dann sieht sie das und das ist die Geschichte, das ist die Story. Okay, vierter Unfall, irgendwann an der Straße, irgendwelche Jungen haben das gemacht. Jetzt sitzt die Omi da und sagt, boah, immer diese jungen Leute. Sie haben überhaupt keinen Respekt vor Verkehrsregeln und schon gar nicht vor ihrem eigenen Leben. Ist diese Aussage pauschalisierend, ja oder nein? Auf jeden Fall. Hat sie aber irgendwo in ihrer Welt eine Berechtigung? Sie weiß nicht, dass zum Beispiel, keine Ahnung, im Parlament oder wo auch immer, bei der Straßenordnung, nur junge Menschen da sitzen, die genau dieses Thema angehen, die alle selbstbewusst und auch selbst pflichtbewusst auch fahren, richtig? Sie weiß das aber nicht. Aber das ist dann das Narrativ, das sich festsetzt in ihrem Kopf. Deswegen habe ich gesagt, es ist auch herausfordernd, wie man die Narrative, die man selber dann hat, genau aufbaut. Dass man die, wie man die konstruiert. Und das beste Beispiel sehen wir jetzt gerade im Kopftuchverbot, das gerade durchgesetzt wird in Österreich. Wie Narrative aus Geschichten verwendet werden, damit gegen Minderheiten bestimmte Gesetze durchgesetzt werden, die eigentlich diskriminierend sind. Wie geht das? Ich habe mir eigentlich sogar detaillierte Notizen geschrieben. Wie schafft man es mit einem Narrativ, also jetzt meiner Meinung nach, verfassungswidriges Gesetz durchzubringen? Die Logik ist folgendes. In Teheran irgendwo gibt es Frauen, denen wird jetzt das Kopftuch aufgezwungen, richtig? So, und für die Regierung und für Populisten hierzulande bedeutet es, alle Muslime zwingen ihre Mädchen, dass sie ein Kopftuch tragen sollen. Okay? So, und daraus bedeutet es, Leute, wir sind die Verfechter von dem Guten und dem Schönen weltweit, zumindest oder in Österreich. Deswegen kommt jetzt ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren. Die Konsequenz, wir zwingen die Mädchen, es auszuziehen, egal ob sie es wollen oder nicht, damit wir ihr beibringen können, dass sie unterdrückt ist und dass sie gefälligst lernen soll, sich für so ihr eigenes Leben zu bestimmen. Okay? Also die Ironie kann jeder selbst auslesen. Und um das rechtfertigen, gräbt man dann an jedem Eck Horrorgeschichten, richtige oder auch falsche, von Muslimen, die tatsächlich ihre Töchter zu Sachen zwingen, um dann dieses Narrativ nochmal viel fester in der Gesellschaft zu verankern, dass das schön tief ist, weil so ein Gesetz braucht genug Rechtfertigung. Du kannst sie nicht einfach so durchsetzen. Du musst am Ende sagen können, ha, schau dir diese Story an, schau dir die Frauen in Teheran an. Wie wollen wir die Verfechter von Frauen und Menschenrechte sein, wenn wir nicht in der Lage sind, diese Mädels zu schützen? Wir befreien sie, ob sie es wollen oder nicht. Und das nennt man dann im Englischen Manufactured Consent oder im Deutschen hergestellte Zustimmung. In der Breite hat es einen Begriff, der Noam Chomsky geprägt hat. Und das wird dabei in diesem gesamten Narrativ komplett verschwiegen. Nummer eins, dass die absolute Mehrheit von muslimischen Frauen in Österreich sowieso kein Kopftuch tragen. Und Nummer zwei, wenn sie es tragen, dann tun es die meisten absolut freiwillig. Und dass dann diejenigen, die tatsächlich gezwungen werden dazu, durch diese Maßnahme es sehr wahrscheinlich ist, dass es ihnen im Nachhinein schlechter geht als besser. Aufgrund wegen schulischen Leistungen, wegen der Situation in ihrer Familie oder sonstiges. Es ist von vorne von hinten ein absolutes Chaos. Damit man diesen Mädchen hilft, müssen ganz andere Maßnahmen gesetzt werden. Und was ist dann der reale Nutzen für die Politik? Wie gesagt, man präsentiert sich öffentlich so als der Hüter und der Verfechter von Menschenrechten, obwohl das ein ähnliches Gesetz 2019 als verfassungswidrig eingestuft wurde, weil es gegen eine bestimmte Minderheit geht. Also den Witz kann ich nicht selber besser schreiben. Und weil man weiß, dass es Wähler bringt. Man weiß, es gibt sehr viele Menschen, die eben durch dieses mediale Narrativ aus Teheran, aus diesen Horrorgeschichten, die medial immer aufgezogen werden von Bild und Heute und Kronenzeitung und Co., dass wenn dann die Politik das aufgreift und sich dann herzeigt als einer, wir machen was dagegen, dann denken sich diese Leute, boah, schau, was alles so Schlechtes passiert mit diesen Frauen, aber sie machen was dagegen, ich wähle die. Und je mehr sie dann die Leute wählen, desto mehr Macht haben sie, ergo mehr Positionen, ergo mehr Geld, ergo mehr Einfluss. Und wie das dann den Menschen attraktiv ist, das muss ich jetzt nicht direkt aussprechen. Ja? So. Und so plötzlich ist aus Islam ist der Feind als Narrativ sehr einfach echter, praktischer, politischer Nutzen geworden. Und so funktionieren Narrative. Und jetzt abseits vom Politischen gibt es natürlich auch das persönliche Narrativ. Ja? Das Narrativ, wo wenn du Fehler in deinem Leben machst, und das sind echte Geschichten in deinem Leben, wo du vielleicht jemanden verletzt hast oder wo du dir selber Unrecht angetan hast, und du machst aus diesem Narrativ, ich habe diese Fehler gemacht, ich bin nichts wert. Und dann anfängst diese Geschichten dir selber zu erzählen. Und manchmal leider wachsen Menschen in so schrecklichen Haushalten auf, dass ihnen diese Geschichte als Kinder erzählt wird und sie glauben das. Und dann bleibt dieses Narrativ, ich bin nichts wert, weil ich bin nicht gut genug. Ich habe nicht gut genug, meine Noten sind nicht perfekt. Ich habe nicht dies gemacht, ich habe nicht das gemacht, ich sehe nicht so aus, ich habe nicht dieses Geld, ich habe nicht jenes. Das sind leider auch Narrative, die man sich selbst erzählen kann, basierend auf echten Geschichten, die dir passiert sind. Aber es sind nicht unbedingt die Geschichten, die den Unterschied machen. Es ist die Art und Weise, wie du sie interpretierst, richtig? Und all das führt uns dann zu dem Hauptding, nämlich, wie liest man dann die Geschichten im Koran? Und der Grund, warum ich mit euch diese Konzepte so auf ellenlange durchgekaut habe, ist, damit ihr ein Gespür dafür entwickelt, wie man eine Geschichte wahrnehmen sollte. Weil wenn du jemand bist, der leicht erkennen kann, wie ein Narrativ aussieht, wie eine Geschichte jemanden beeinflussen kann, wo da wirklich jetzt eine Veränderung passiert, dann hast du eine viel leichtere Zeit, Lektionen aus den Geschichten im Koran selber rauszuholen. Okay? Und Allah selber spricht dann auch über den Koran und sagt, wollen sie denn nicht über den Koran nachdenken, Tadabbur, oder ist es so, dass ihre Herzen verschlossen sind? Und das ist die erste und letzte Eigenschaft, die ein Muslim oder irgendein Mensch auch braucht, damit er in der Lage ist, von den Geschichten und auch allgemein vom Koran zu profitieren. Ein ehrliches und aufrichtiges Herz. Und ein fragendes Herz auch. Und diejenigen, die nicht vom Koran berührt werden, das sind auch diejenigen, die im Vorhinein so ein verschlossenes Herz haben, weil sie entweder zu viele Sünden begangen haben oder einfach arrogant sind oder in dieser Raffla leben. Raffla, das haben wir letzte Woche besprochen, was das ist. Das ist so eine Art Ablenkung, so eine Art Betäubung durch dein Leben. Also einfach Leute, die so viel konsumieren, so viel sich verblenden durch Dunya, dass sie nicht mal richtig über ihre eigene Situation nachdenken können. Und deshalb stellt Allah diese Frage an den Leser im Koran. Wollen sie denn nicht über den Koran tief nachdenken oder sind dann ihre Herzen verschlossen? Allah fragt dich und fragt mich. Hast du irgendwo in deinem Herzen ein Schloss, das da liegt, von dem du noch gar nichts weißt? Haben Sünden oder Arroganz oder Sonstiges oder diese Raffler in deinem Leben, diese Ablenkungen der Dunya, sind sie ein Schloss über deinem Herzen, die der Grund sind, warum du nicht wirklich eine Beziehung zum Koran aufbauen kannst? Hat sich nicht vielleicht zwischen dir und dem Koran etwas dazwischen gestellt? Und dafür gehe ich einige Prinzipien durch, die Dr. Suhaib Said auf Koran.com sehr ausführlich erklärt hat und die wir im Hinterkopf behalten sollten, wenn wir allgemein den Koran lesen möchten, aber besonders auch die Geschichten im Koran. Und Nummer 1 haben wir ein bisschen angeschnitten, nämlich frag dich, was für ein Filter liegt über meinem Herzen. Weil damit das Licht des Korans ankommen kann, statt Arroganz und Sünde und Raffler, braucht es Demut und Aufrichtigkeit. Und das musste ich mal von jemandem kommen, der jetzt ein komplett sündesfreies Leben führt. Es geht einfach nur um die Aufrichtigkeit, weil Muslime eh nicht sündenfrei sind, es spricht eh für sich. Aber es braucht ein bisschen eine gewisse Demut und Aufrichtigkeit, dass du hingehst zu diesem Buch, um zu lernen, nicht um dem Buch etwas zu diktieren, richtig? Manche Leute gehen ja so genauso zum Koran. Sie gehen nicht hin, um irgendwie zu sagen, was sagt jetzt der Koran, was sagt dieser Islam, sondern was kann ich diesem Buch diktieren, was für einen Fehler kann ich so rausholen? Und Allah selber beschreibt dieses Prinzip im Koran, und wenn er sagt, und wenn eine Sura herabgesandt wird, so sagt mancher von ihnen, von den Heuchlern, wessen von euch hat diese den Glauben verstärkt? Also diese Heuchler schauen sie wirklich so an und machen den hier.
Was?
Hat dir das irgendwie geholfen?
Dich auch nicht.
Die fühlen sich schon so in ihrer Arroganz, in ihrer Überheblichkeit. Was nun diejenigen betrifft, die glauben, so hat sie die Sura, den Glauben verstärkt und sie freuen sich. Was aber diejenigen betrifft, in deren Herz Krankheit ist, hört ihr? So hat es sie in Übel zu ihrem Ungehorsam erhöht und sie starben als Kafirun. Das heißt, wenn wir anfangen, die Sura anzuschauen, die Geschichte anzuschauen, dann das allererste, was man machen sollte, ist, richte deine Aufmerksamkeit auf deine Absicht. Warum öffne ich diesen Koran und mit welchem Herzen begegne ich jetzt diesem Koran? Und stell dir dann eine Frage. Was bedeutet diese Ayah für mich? Und natürlich stellt sich die Frage, ob man das überhaupt darf. Darf ich Ayat im Koran so für mich alleine interpretieren? Und die Antwort ist ja, absolut. Der wissenschaftliche Tafsir den nur Gelehrte machen dürfen, das ist nicht dasselbe wie ein persönliches Nachdenken und Tadabbur über den Koran zu machen. Weil Allah selber sagt im Koran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Warum denken sie nicht über den Koran nach? Das wird ja nicht nur auf die Gelehrten beschränkt sein, richtig? Und der größte Beweis dafür, der allergrößte Beweis dafür, ist es, wie viele Konvertiten lesen den Koran für sich selber. Die haben weder einen Gelehrten gesehen, noch sonstiges, und sind so begeistert vom Inhalt und fühlen sich so angesprochen vom Koran, dass sie dann direkt zum Islam kommen. Was ist, wenn du hergekommen bist und sagst, nein, Achi, du kannst nicht so alleine lesen. Du brauchst so jemanden, der über die Schultern schaut, dies, das. Wie viel hättest du ihnen dann weggenommen von dieser Erfahrung? Und natürlich lernen sie Dinge im Nachhinein. Es ist ja nicht so, dass sie alles alleine lernen können. Aber die Botschaft des Korans ist an sich nicht kompliziert. Sie können auf sehr viel alleine kommen, sage ich mal. Es ist gut, dass man eine bestimmte Angst und einen Respekt hat gegenüber dem Koran. Richtig? Dass man nicht denkt, ich gehe jetzt hin und werde jetzt alles erfahren. Aber selten jemand, der auch interessiert am Islam ist, wird auch mit dieser Einstellung hingehen. Sie werden immer mit Demut kommen und einem Respekt. Aber sie möchten es auch für sich interpretieren. Nichtsdestotrotz wird es natürlich Sachen geben, die wirst du ohne einen Gelehrten nicht verstehen, weil bestimmte Sachen haben wir im bestimmten Kontext. Ja? Also manche Ayat brauchen ein Verständnis für Arabisch. Manche Ayat brauchen ein bestimmtes geschichtliches Verständnis. Manche Ayat brauchen ein Verständnis für Sunna. Das stimmt, ja. Aber diese Lücken, die sie haben über diese wissenschaftlichen Sachen, sollte kein Grund dafür sein, dass sie Distanz zum Koran aufbauen. Weil jeder Mensch hat seine eigene einzigartige Lebenserfahrungen, wo dann die Ayat zu sie dann auch auf eine spezielle Art und Weise sprechen. Auf eine Art und Weise, die kein anderer Gelehrter machen kann. Weil nicht jeder Gelehrte hat alles, was man jemals wissen kann, alles, was man jemals erfahren kann, jeden Beruf, den man jemals haben kann, eingenommen. Sie sind nicht dumm, astaghfirullah. Aber sie können nicht jede einzelne Erfahrung, die ein Mensch haben kann, in sich vereinheitlichen. Manche Menschen haben so einzigartige Lebensläufe, dass wenn sie mit dem Koran dann in Verbindung treten, der Ayat auf eine ganz andere Art und Weise mit ihnen sprechen. Und dann holen sie auch Lektionen daraus, die ein anderer Gelehrter es nicht schaffen kann. Richtig? Sehr viele aufrichtige Gelehrte, sie freuen sich sogar, wenn Menschen, durchschnittliche Menschen, konvertiert, nicht konvertiert, Muslim, manchmal sogar nicht Muslime, wieso? Weil sie dann wirklich das rausholen und dann ein neues Gesicht von der Eier zeigen, das sie nicht haben, und dann wertschätzen sie das. Sie wertschätzen dieses Wunder des Korans, dass sie etwas herausgeholt haben, was sie nicht kennen. Weil sie sind wie Sammler. Ein echter Mu'min, ein echter Gelehrter denkt sich so, doch bitte, das ist so wie eine, der freut sich wie so ein Sammler, wie so eine Münze. Ah, bitte, ich möchte das unbedingt haben, danke, dass du mir das gesagt hast. Die haben einen Respekt davor. Richtig? Und deswegen, nimm immer den Koran zur Hand, Und reflektiere über ihn für dich. Ja? Und wenn du dir unsicher bist über etwas und du wirst du hundertprozentig über irgendetwas unsicher sein, dann geh zu einem Gelehrten und schau, dass du diese zusätzlichen Informationen von ihm holst. Es ist kein Entweder-Oder, du kannst beides haben. Du kannst es für dich interpretieren und du kannst auch mit einem Gelehrten reden. Das ist ja das Schöne daran, richtig? So, mit dieser Warnung oder beziehungsweise Entwarnung gibt es eine Linse, mit der man dann im Geschichten im Koran lesen sollte. Und diese nennt dann Dr. Said. Die koranischen Welten. Die koranischen Welten. Nummer eins ist die Welt der Offenbarung. Da stellst du die folgende Frage. Wie sah die Welt aus, der Kontext aus, in dem diese Sura oder diese Ayah herabgesandt wurde? Das nennen dann die Ulama Asbab al-Nuzul. Die Gründe der Offenbarung. Der Koran war ja kein Buch, das einfach so vom Himmel runtergeplumpst ist. Der Koran ist etwas, das aktiv die Realitäten von den Menschen angesprochen hat, die Realitäten des Propheten und der Sahaba angesprochen hat, richtig? Das bedeutet, wenn du weißt, warum eine Sura gekommen ist, dann hast du auch eine größere Wertschätzung darüber, was sie eigentlich dem Propheten vermitteln möchte. Und ein großes, gutes Beispiel ist eben Surat Yusuf. Weil Surat Yusuf wurde dem Propheten gegeben im Jahr der Trauer, ein Aam al-Huzn. In dem Jahr, wo er seine erste Ehefrau, die er, glaube ich, über 20 Jahre lang geheiratet hatte, verloren hat. Khadija radiallahu anha. Und im selben Jahr hat er seinen Onkel verloren, der ihm politischen Schutz gegeben hat, aber der auch wie ein Vater für ihn gewesen ist. Es war also eine der schwierigsten Zeiten im Leben des Propheten. Und Allah hat ihm gesagt, als Trost, hier ist eine gesamte Sura, eine gesamte Geschichte von A bis Z, die einzige im gesamten Koran. Hier ist das als Trost für dich. Lies sie, verinnerliche sie und sie wird dir dabei helfen, die Situation, in der du jetzt gerade bist, dass du das überstehst. Wenn du das weißt und darüber reflektieren kannst und du kennst dann auch diese Situation, dass der Prophet gerade jemanden verloren hat, die wirklich Schwierigkeiten hat in seinem Leben, politisch sehr stark unter Druck steht, dann kannst du dich auch mal in ihn hineinversetzen und dir denken, okay, wie kann ich dann Surat Yusuf für mich als einen Trost hernehmen? Richtig? Und meistens braucht bei Asbab al-Nuzul natürlich eher dieses Nachfragen bei einem Gelehrten, weil die wissen dann ganz genau, okay, zum Beispiel, aus welchem Grund wurde das herabgesandt. Das ist nicht etwas, was du dir selber interpretieren kannst. Dann Nummer zwei, die zweite koranische Welt, die Welten von vergangenen Völkern und Geschichten. Okay? Wäre es nicht interessant, das alte Ägypten, wie es zum Beispiel zur Zeit von Yusuf a.s. oder zur Zeit von Musa a.s. zu studieren, um zu verstehen, in welchem Kontext die beiden Propheten gelebt haben? Was für Götter oder was für Religionen haben denn existiert in der Zeit von Musa und Yusuf a.s.? Woran haben denn die alten Ägypter geglaubt? Was waren denn kulturelle Praktiken? Was waren gute Sachen, die sie gemacht haben? Was waren schreckliche Sachen, die sie gemacht haben? Damit, wenn du dann plötzlich diesen Dialog liest zwischen Musa a.s. und Pharaon, und du hast dann einen zusätzlichen Kontext, weil du weißt, wie zum Beispiel die Gottesvorstellung des alten Ägyptens mit dem Pharao ist. Du liest dann, wie Musa mit ihm redet und denkst so, subhanallah, weil Musa hat genau das gesagt, weil altägyptischen Religion ist das so. Und das hat dann den Pharao noch mehr getroffen. Das hat noch mehr die Leute um das Publikum herum, hat es noch mehr beeindruckt, hat noch mehr einen Effekt gehabt, wie er mit ihm redet. Und dann hast du eine neue Wertschätzung über den Dialog, den Musa mit dem Pharao hat oder der Yusuf a.s. mit den Gefangenen im Kerker oder mit anderen Leuten, mit denen er redet. Das heißt, es hat eine bestimmte neue Schicht, die dir nochmal eine größere Wertschätzung für Surat Yusuf gibt. Das heißt nicht aber, dass man jetzt anfängt zu spekulieren und nachzudenken über Details, die jetzt nicht wirklich relevant sind. Zum Beispiel manche Leute sind unbesessen davon, wie hieß jetzt jeder einzelne Bruder von Yusuf? Oder wie sah das Hemd aus von Yusuf a.s.? Oder wie hieß die Frau von diesem Minister, die versucht hat, ihn zu verführen? Boah, ich muss das jetzt wissen. Na, komm schon. Also es sollten schon Sachen sein, die Narrative und die Lektionen in der Sura, die dabei helfen, dass du noch mehr was daraus kriegst. Nicht Sachen, die irrelevant sind am Ende des Tages. Und Nummer drei, die physische Welt und Schöpfung. Und ich habe das in meinem Vortrag über Ayat erwähnt. Und wer diesen Vortrag nicht geschaut hat, der soll ihn nochmal hören, der soll ihn mal anhören, weil das wird dann noch mehr Sinn machen. Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet die Welt um uns herum als eine Welt, die voller Ayat ist. Es gibt Zeichen in ihr. Und auch wir Menschen tragen in uns Ayat. Allah sagt, wir werden ihnen unsere Ayat in den Horizonten zeigen und in ihnen selbst, bis sie verstehen, dass das die Wahrheit ist. Und das bedeutet, wenn du dann die Welt studierst, wenn du die Vögel studierst, und dann über Vögel im Koran liest, du hast eine zusätzliche Wertschätzung, wie Allah sagt, sehen sie denn nicht, wie die Vögel erschaffen wurden, wie Allah sie trägt. Wenn du die menschliche Psyche studierst und dann liest dann, wie Allah über den Menschen redet, über die Nafs im Koran redet, denkst du, subhanallah, das stimmt wirklich. So wie Allah über den Menschen redet, das stimmt wirklich so. Aber das wirst du erst wissen, wenn du dich selber mal hingesetzt hast und du hast dich einfach über menschliche Psychologie befasst. Das für sich alleine, weil wir haben ja gesagt, Din und Dunya als Trennung gibt es bei uns nicht. Wenn du die Ayat von Allah in der Schöpfung studierst, Sachen, die angeblich unislamisch sind oder nichts mit dem Islam zu tun haben, lernst du aber viel mehr über die Ayat, die im Koran stehen. Das alles hat mit allem zu tun. Und das beste Beispiel, wieder in Surat Yusuf, ist, als Ya'qub a.s. wegen der Trauer und dem Trauma darüber, dass er seinen Sohn verloren hat, blind geworden ist. Es gibt natürlich den etablierten Tafsir, dass Ya'qub a.s. komplett blind geworden ist und es da quasi ein Wunder war, es war ein Wunder von Allah, dass er quasi das Hemd bekommen hat und dann dadurch konnte er wieder sehen, was eine völlig legitime Interpretation und Meinung ist von Gelehrten, sehr große Gelehrten haben diese Meinung. Aber jetzt, gleichzeitig kann man auch eine andere Interpretation mitnehmen, wo man das Prinzip von der konversionsbedingten Blindheit kennt. Das ist eine kurzzeitige Blindheit, die jemand bekommt, weil er oder sie wirklich so ein intensives Schocktrauma bekommen hat, dass sie einfach blind sind. Obwohl die Sehnerven und die Augen komplett funktionieren. Und dann, wo dann Ayyub a.s. das Hemd bekommt von Yusuf und er riecht es und er kann seinen Sohn riechen und diese Erleichterung und diese Auflösung des Traumas kommt und er dann wieder sehen kann, plötzlich. Aber das ist auch eine wunderschöne Interpretation und die hättest du nur herausgefunden, wenn du von der Psychologie, von der Medizin her diesen Aspekt kennst. Und beides ist möglich. Aber es bringt nochmal eine größere Wertschätzung für die Sura, während du sie interpretierst, während du sie liest. So. Dann die zweite Linse ist etwas, was wir schon gemacht haben. Und das ist nämlich Narrative aus dem Koran selbst holen. Und das Schöne am Koran ist, der Koran selber gibt Narrativen mit im Koran selber. Das heißt, er erzählt dir eine Geschichte und dann wird er dir im Zuge beim Erzählen der Geschichte die Lektion daraus ziehen und sagen, das ist die Narrative, aus der du der das mitnehmen sollst. Ein Beispiel. Ein sehr bekanntes Narrativ, ein sehr bekannter in einem Zitat, sagen wir, diese Ayah ist ein essentieller Aspekt von der Identität von vielen Muslimen. Inna ma'al usri yusra. Mit der Erschwernis kommt Erleichterung. Auf wie vielen Instagram-Quotes steht das? Wie viele Leute gibt genau diese Ayah, inna ma'al usri yusra, so viel Trost? Richtig? Wenn du dir die gesamte Geschichte Yusufs anschaust, vom Anfang, wo er in den Brunnen geworfen wurde, bis am Ende, wo er seine Familie herholt und dann auch wieder mit seinem Vater vereint ist. Ist das, diese gesamte Geschichte, nicht eine zusammengefasst, inna ma'al usri yusra, mit Erschwernis kommt Erleichterung? Das ist dann al-Tafsir al-Quran bil-Quran, dass du den Koran mit dem Koran interpretierst. Du schaust du liest den gesamten Koran und du schaust die Lektionen, diese Ayat, die Allah sagt und schaust, wie reflektiert das in den Geschichten, die ich von den Propheten lese und alle anderen Geschichten auch. Also ein schönes Beispiel ist von Musa alayhi salam, wo Allah gesagt hat im Koran, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ. Wir haben ihm die Ammen verwehrt. Die Ammen sind haram für ihn. Er darf nicht von denen trinken. Er hat es ihm verwehrt. Okay? Es ist wie, als ob, muss es nicht so interpretieren, man kann es aber so sagen, Musa wollte nicht, kann man so sagen, er wollte nicht trinken, oder Allah hat es ihm haram gemacht, Musa konnte nicht. Quasi. Und was ist dann passiert? Seine Schwester hat dann gesagt, soll ich euch eine Familie nennen, wo man ihn für euch aufziehen kann und man ihm wohlgesinnt ist? Und dann hat sie was gehört? Hat sie die Mutter von Musa gehört? Und dann nach vielen Ammen kam dann endlich die Mutter und Musa a.s. konnte endlich trinken. Und daraus kannst du dir das Narrativ holen von, wie oft hat Allah dir in deinem Leben eine Chance verwehrt? Und du hast geschrien und geweint und du wolltest unbedingt. Aber Allah hat dir die Chancen alle verwehrt, bis diese eine Chance kam, die du wirklich gebraucht hast. Die eigentlich gut für dich gewesen ist. Obwohl du dann im Nachhinein gesagt hast, ja, eigentlich wollte ich nur genau das. Und das ist die Erfüllung vom Narrativ in Surat al-Baqarah von عَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Vielleicht manchmal ist euch etwas zuwider, obwohl es gut für euch ist, oder manchmal liebt ihr etwas, obwohl es schlecht für euch ist. Und Allah weiß es und ihr wisst es nicht. Seht ihr, wie ein absolutes Narrativ, eine Lektion dann extrem schön wiedergegeben wird in der Narrative von den Geschichten im Koran. Und die dritte und die letzte Linse, wir haben sie eigentlich schon angesprochen, ist eben deine bestimmten einzigartigen Erfahrungen, die dafür sorgen, dass du wirklich einzigartige Perspektiven auf Ayat mitbringen wirst. Jemand, der ein gutes Verständnis hat für Beziehungen zwischen Menschen, zum Beispiel jemand, der ist ein großer Experte darin, wie Familiendynamik funktioniert, wenn er oder sie dann schaut, wie die Brüder von Yusuf a.s. mit ihrem Vater reden, die können sagen, die reden so mit ihm, weil die haben das in sich, die fühlen sich benachteiligt, ich kenne das nicht. Oder wenn jemand sagt, ich habe selber einen Sohn verloren. Wie lesen sie dann die Geschichte von Ja'qub a.s.? Wisst ihr noch, was sie machen können? Sie können zwischen den Zeilen lesen. Sachen, die Ja'qub a.s. nicht gesagt hat. Wie es sich anfühlt, er hat es ein bisschen beschrieben im Koran, Aber du kannst dann schon ein bisschen mitlesen. Diese Jungs, seine eigenen Söhne, sagen ihm, ja, na, Josef ist verschwunden. Und er weiß, die lügen ihn an, er weiß, die lügen, was das mit einem macht. Und er und du dann, der vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, in einer anderen Dynamik als Familie, es gibt genug toxische Familien da draußen, denkst du dir, ja. Und Jakob a.s. wird sich in der Sekunde so gefühlt haben. Und die Brüder, in deren Kopf geht dann so viel durch. Und das durch, und das durch. Das ist dann etwas, wo man zwischen den Zeilen lesen kann, was dann wieder dieses Einzigartige mitbringt, was nur du mitbringen kannst. Und wichtig ist es auch, Menschen, die allgemein nicht wirklich viel vom Leben sehen, die wirklich in ihren eigenen vier Wänden leben, sie studieren die Welt nicht, sie studieren nicht, sie machen sich keine Gedanken um Politik oder sonstiges, sie sind einfach in ihren eigenen vier Wänden, haben dann im Endeffekt, tendieren dann dazu, ein sehr einseitiges Bild vom Koran zu haben. Wenn jemand in seinem Leben nie erlebt hat, wie es ist, wirklich in einer echten, schlimmen Tyrannei zu leben, wirklich unter menschenunwürdiger Politik zu leben, sie werden die Strenge ihrer Eltern wie eine Tyrannei wahrnehmen. Sie werden ihren Vater und ihre Mutter wie Pharao wahrnehmen. Wie kannst du mir mein Handy wegnehmen und dies, das? Und sie werden sich bestärkt fühlen in Surat Yusuf und werden sich denken, ich bin Yusuf. Und in Wirklichkeit sind sie die Brüder von Yusuf. Und sie merken es nicht mal. Warum aber? Weil ihre Weltanschauung so eng ist. Und die Sekunde, wo sie wirklich erleben, was es ist, unter Tyrannei zu leben, wirklich, dass du kein Wort sagen sollst, dass du nur den falschen Blick machst und du wirst missbraucht oder sonstiges oder sie werden deine Freiheiten weggenommen und du musst um dein Leben, um das Leben deiner Liebsten Gedanken machen, dann wirst du zurück zu deinem Vater gehen oder deinen Eltern, die ein bisschen streng sind und du wirst sagen, Alhamdulillah, das Pharao, bist du gestört. Deswegen ist es wichtig, dass man sich auch, wie gesagt, dass man sich auch seinen Horizont erweitert und wirklich über die Phänomene, die im Koran studiert werden, sich auch Gedanken macht. Wenn man über Pharaonen liest, lies, wie Tyrannen in der Geschichte der Menschheit wirklich waren. Was sind die Strategien, die sie anwenden? Was sind die Sachen, die sie sagen? Wie rechtfertigen sie es, Minderheiten mit einer bestimmten Narrative auszunutzen für ihre eigenen Zwecke? Mach dir darüber Gedanken. Und wenn du dann wieder zurückkommst, nachdem du das studiert hast, und schaust, was die Tyrannei ist, dann hast du auch ein besseres Gespür dafür, wann ich diese Sachen anwenden kann. Wann habe ich es mit dem Vater von Ibrahim zu tun, in meinem Haushalt, oder wann habe ich es mit Frauen zu tun? Wenn du aber so ein kleines Mindset hast, du wirst nach Hause kommen und denken, ah, ich habe es mit Frauen zu tun, aber eigentlich hast du es mit Nuh zu tun. Eigentlich hast du es mit Jakob a.s. zu tun und du checkst es nicht einmal. Und so passieren auch diese verrückten Interpretationen auch vom Koran, die dann so extrem sind, weil diese Leute einfach nur das sehen wollen, was ihre Herzen ihnen sagen. Sie kommen auch nicht zum Koran. Das ist auch eine andere Art von Respektlosigkeit und Unmut oder mangelnder Demut gegenüber dem Koran. Leute, die sich als Muslime bezeichnen und dann etwas hineinlesen, was sie unbedingt lesen wollen und nicht dem Text, dem gebürtigen Respekt geben. Und einfach sich denken, lass mich mal nachschauen, lass mich mal lesen, lass mich mal das ansehen. Das ist dann wieder so eine Grenze, wo dieses eigene Interpretieren, was ich gesagt habe, dann seine Grenzen findet. Und mein Tipp zum Abschluss, lerne wirklich den Koran zu lieben. Und schaut, dass ihr euch wirklich diese kommenden Notizen macht in den nächsten Wochen über die verschiedenen Themen, die wir angehen werden. Der erste Punkt ist, wenn man wirklich unbedingt Musik hören muss, Tag und Nacht. Und Wallah al-Azim, ich möchte nicht einmal über das Halal-Haram reden von Musik. Es geht einfach nur um diesen Aspekt von, wie wenig man dem Koran einfach Platz gibt in seinem Alltag, diesen zu hören. Einfach nur diesen Aspekt mal zu beachten. Wie sehr das Herz dann plötzlich anfängt, allergisch zu reagieren, weil man die ganze Zeit nur mit Podcasts beschäftigt ist. Ah, ich muss mir irgendwo was hören. Aber niemals da zu sitzen und einfach deinen Ohren und sein Herz daran zu gewöhnen, diesen Koran zu hören. Nimm dir Zeit, wirklich, besonders bei dieser Surah, in Surat Yusuf, einfach Rezitation von Surat Yusuf zu hören. Und wenn du Arabisch kannst, lerne Surat Yusuf auswendig. Und wenn es nur eine Eier am Tag ist. Ja, nee, wirklich, wenn man eine Eier am Tag wirklich auswendig lernt, in ein paar Monaten hast du die gesamte Surah auswendig gelernt. Das sind mehr Suren, als du in 5 Jahren vielleicht gelernt hast. Richtig oder nicht? Weil man sich ja sowieso nicht die Zeit nimmt. Also wenn du das kannst, dann mach wenigstens das. Aber schau, dass du dein Herz ein bisschen dazu weich machst dafür, dass du die Rezitation hast. Und das ist der erste Schritt, weil wenn du dann anfängst, die Geschichten lesen zu wollen, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du auch es schaffst, diese Demut und diese gute, reine Absicht zu finden, den Koran anzugehen. Und Nummer zwei, holt euch wirklich einen eigenen Notizblock. Nennt es mein Koran-Tagebuch oder mein Koran-Themenvortrag, ich weiß es nicht. Aber mein Koran-Tagebuch klingt doch ganz nett, ne? Kann man da sitzen und dann einfach schauen, Surat Yusuf, das ist so der Titel, Surat Yusuf. Und wir werden zum Beispiel nächste Woche, inshallah, das Prinzip, die Familie im Islam anhand von Surat Yusuf durchgehen. Was bedeutet Familie im Islam? Wie wichtig ist es? Wie ist Yusuf alaihissalam damit umgegangen? Wie ist er mit dieser toxischen Art umgegangen? Und wir werden das natürlich auch ein bisschen supplementieren, ein bisschen auch schauen, dass wir das komplementär mit anderen Geschichten im Koran machen, aber ganz limitiert, weil ich möchte schon den Fokus auf Surat Yusuf legen. Und dann habt ihr wirklich ein gesamtes Notizbuch, Familie im Islam anhand von Surat Yusuf. Politik im Islam anhand von Surat Yusuf. Trauer im Islam anhand von Surat Yusuf. Tawakkul im Islam anhand von Surat Yusuf. Und dann habt ihr eine Geschichte und jedes Mal, wenn euch dieses Thema beschäftigt, habt ihr auch wirklich die Geschichte von Yusuf immer im Sinn, was er gemacht hat. Und dann ist es wirklich wie so eine schöne Kiste, wo ihr diese Narrative schön rausfischen könnt für euch und das dann für euch selbst reflektieren könnt. Und geht dann selber nach Hause und reflektiert dann selber über die Dinge. Also kommt nicht her und denkt euch, ich werde jetzt zum Beispiel diesen Vortrag hören und dann habe ich jetzt quasi reflektiert. Nein. Geh nach Hause und schlagen einfach die Ayat selber auf und schau, geh diese Linsen durch. Geh diese koranischen Welten selber durch und in deiner Freizeit sag, vielleicht, mich würde voll dieser eine Aspekt in der Ayat interessieren. Lass mich dann irgendwas über Psychologie oder dies oder das studieren. Und schau, wie du mit neuen Augen dann die Ayat liest. Und dann teile es mit deinen Freunden, teile es mit deinen Geschwistern, teile es hier in dieser Runde. Es ist eine offene Runde. Es ist hier keine, ich rede und dann halas, alle gehen nach Hause. Ich würde mich freuen, wenn wir dann hierher kommen, von Woche zu Woche und jemand sagt, ich habe nach dem Vortrag über Familie im Islam anhand von Surat Yusuf, ich habe noch etwas richtig Cooles ist mir aufgefallen. Ist euch nicht das und jenes aufgefallen? Und die alle profitieren davon. Das ist etwas, was wir wirklich uns aneignen sollten für die Leute, die das online machen. Macht das für euch online und wir sind inshallah im Geiste gemeinsam. Barakallahu fikum, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen öffnen und reinhalten für die Interpretation und das Lesen und den Tadabbur des Korans und möge uns die Möglichkeit geben, dass der Koran der Frühling unserer Herzen wird und dass diese Geschichte von Yusuf a.s. ein integraler Bestandteil unserer Identität unsere Persönlichkeit sein wird und uns hoffentlich Stärke gibt und Kraft gibt in Zeiten, wo wir es wirklich brauchen. Amin, Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.